Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar HEP Solar. Hast du dir schon einmal überlegt, warum auf so vielen Dächern Solaranlagen installiert sind? Ganz einfach, Photovoltaik ist derzeit die wirtschaftlichste Technologie zur Energieerzeugung. Da wäre es doch schön, wenn du die Möglichkeit hättest, genau in diesem Bereich auch investieren zu können. Und genau da kommt unser Werbepartner HEP Global ins Spiel. HEP Solar ist eins der führenden Unternehmen in der Solarbranche mit internationaler Expertise und bietet dir als Privatinvestor die Möglichkeit, in weltweite Solarprojekte zu investieren. Als globales, inhabergeführtes Unternehmen haben sie eigene Tochtergesellschaften in verschiedenen Zielländern und bieten dir damit Zugang zu Märkten, die sonst nur institutionellen Anlegern vorbehalten sind. Deine Vorteile liegen auf der Hand. Du investierst in den stark wachsenden Markt der Solarenergie, erhältst darüber langfristige und attraktive Renditen und kannst je nach deinem Risikoprofil unterschiedliche Projekte auswählen und damit dein Portfolio diversifizieren. Also profitiere jetzt von dieser Erfahrung und lege direkt los. Gehe dafür einfach auf investor-stories.de/hep-global oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich den Niklas von Heavy Mode Investments zu Gast. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ja, man erkennt dich vielleicht, ich bin ja auch auf Twitter unterwegs und dort bist du auch fleißig, hast da auch deinen eigenen Substack und bist auch durchaus mal auf den Spaces vom guten Andi aufgetreten. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da Zeit habt, unbedingt mal vorbeizuschauen. Aber für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, starten wir mal mit so einer kleinen Einleitung. Magst du ein paar Worte erzählen, wer du so bist und was du so machst?
Ja, gerne. Ich bin Niklas, ich komme aus der Nähe von Karlsruhe und bin 25. Ich bin eigentlich Software-Developer, bin jetzt aber schon seit einigen Jahren auch in der Fintwit-Szene unterwegs, seit 2020 und seit 2021 auch ein bisschen, ich sag mal, professioneller. Hab von 2021 bis 2023 bei Seeking Alpha geschrieben und hab jetzt Anfang des Jahres auf Substack umgestellt.
Ah, sehr cool. Dann kann man da natürlich mehr von dir finden. Das ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Und wir fangen mal mit der typischen Geschichte an, wie du denn eigentlich zum Investieren überhaupt gekommen bist. Weil das ist verrät ja dann auch ein bisschen so über die Entwicklung. Und da würde mich interessieren, was war da so dein erster Touchpoint mit dem Thema Finanzen und Investments?
Genau, also ich habe während der Schule schon öfters so ein bisschen Side-Hustle-mäßig Sachen gemacht. Aber der erste wirkliche Berührungspunkt mit Aktieninvestments war dann in der Hochschule. Da hatten wir ein Fach Finanzmanagement, das hatte ein Kommilitone von mir, ein Freund von mir, ein Semester vor mir und hat dann mit mir in den Pausen eigentlich und auch außerhalb von der Hochschule sehr viel über das Thema geredet und hat da so ein bisschen das Feuer entfacht, sage ich mal. Und ja, dann habe ich mich seit diesem Semester sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Ist jetzt auch schon einiges her. Das war 2020, ich glaube, entweder Ende 2019 oder 2020. Seit Mai 2020 bin ich auch selbst im Investieren. Genau. Ja, ich habe dann sehr viele verschiedene Strategien erstmal durchprobiert. Ich sag mal, 2020 war einfach alles sehr wild und ohne Plan. 2021 gab es dann irgendwo einen Plan, aber ich habe mich viel zu sehr von Hypes mitreißen lassen. Und ab so 2022 würde ich sagen, bin ich bei meiner Strategie angekommen. Verfeinere die natürlich, aber so die grundlegende Strategie habe ich jetzt seit ungefähr 3 Jahren.
Sehr cool, sehr cool. Dann steigen wir doch mal direkt an dieser Stelle ein. Was ist denn deine Strategie?
Ja, also meine Strategie, wenn wir jetzt schöne nicht ganz so vielsagende Buzzwords benutzen, würde ich sagen, Value-Quality-Investing oder Quality-Value, wie auch immer. Und das Ganze mit einem langfristigen Fokus.
Okay, was bedeutet das dann für dich? Also Value und Quality sind ja, also insbesondere Value ist ja so ein Begriff, der auf verschiedenste Arten benutzt wird und auch sehr, sehr, sehr dehnbar ist. Was verstehst du darunter?
Genau, also an sich versuche ich Quality-Merkmale als oberste Regel zu haben. Also Firmen mit Burggräben, mit Wettbewerbsvorteilen, die auch eine lange Historie haben, in Märkten unterwegs sind mit, wie sagt man das am Deutsch am besten, mit Secular Tailwinds, langfristigen Wachstumsmärkten. Genau, und auch am besten mit stabilen Geschäftsmodellen, mit Management, was Skin in the Game hat und hohe Returns on Invested Capital produziert. Und was mir aber auch gerade in den letzten ein oder zwei Jahren aufgefallen ist, dass diese Quality Bubble eben auch stellenweise den Bezug zur Bewertung verloren hat. Das ist auch im letzten Jahr dann zunehmend ein Fokus geworden, weil Quality, ohne auf den Preis zu achten, finde ich nicht so sinnvoll. Deswegen ist bei mir auch ein großer Fokus jetzt auch die Profitabilität und auch Cashflow-Renditen. Also ich habe angefangen, mir mit den Free Cashflows die Bewertung zu machen, habe den dann aber noch erweitert zu meinen Owner Earnings und denke, dass man, wenn man das im Hinterkopf behält, dann besser langfristig damit laufen wird, als einfach wirklich nur auf die höchste Qualität zu schauen.
Wenn du sagst Owner Earnings, jetzt mir sagt der Begriff was, aber was verstehst du genau dahinter und nutzt du die dann, um für dich eine DCF dann zum Beispiel zu erstellen oder nutzt du die, um sie ins Verhältnis zur Marktkapitalisierung zu rechnen?
Ja.
Was machst du da genau?
Genau, also erstmal zur Definition. Owner Earnings sehe ich als Free Cashflow, dann noch die Growth CapEx dazu gerechnet, abzüglich von Aktienvergütung, also Stock-Based Compensation, und dann noch bereinigt um Working Capital Changes. Damit denke ich, dass man sehr viel Volatilität rausbekommt, weil was mir in, ich glaube 2022, sehr aufgefallen ist, ist, wie volatil Free Cashflows sein können. Also ich hatte da zum Beispiel, war ich in WhatsCo investiert. Das ist der führende Distributor von Klimaanlagen in den USA. Und die hatten eben durch neue Regulierungen, dass neue Klimaanlagen nur noch müssen eine gewisse Effizienzstufe haben. Und deswegen mussten sie sehr viel Inventar aufnehmen und haben da sehr viel Geld investieren müssen. Das war natürlich eine Einmalinvestition und hat den Free Cashflow extrem reduziert für dieses Jahr. Und dadurch war es für Bewertungen ja eigentlich fast nicht brauchbar, diesen sehr dezimierten Free Cashflow zu benutzen. Und da kam dann die Idee auf, das Ganze einfach um die Working Capital Changes zu bereinigen, weil langfristig sollten die sich ungefähr ausgleichen. Dann gab es auch noch die Geschichte mit den ganzen Aktienvergütungen, vor allem in den USA, wo das ja exzessiv stellenweise genutzt wird, wo dann irgendwelche, vor allem Softwarefirmen, irgendwie 1 Milliarde Umsatz machen und 300 Millionen an neuen Aktien ausgeben pro Jahr und dann sich freuen, dass sie irgendwie eine 20%ige Free Cashflow Marge haben. Genau, und das fand ich auch nicht so sinnvoll, das einfach zu ignorieren, weil eben im Endeffekt ausgegebene Aktien irgendwann dann auch als Verwässerung die bestehenden Aktionäre eben schädigen. Deswegen finde ich das ein Fehler, die nicht überhaupt nicht zu beachten. Und dann letztendlich noch Growth CapEx, da diese einfach vom Operating Cashflow abgezogen wird für den normalen Free Cashflow, denke ich aber trotzdem, dass man das noch beachten sollte, da es auch viele Firmen gibt, die sehr viel in Wachstum investieren und dann gewollterweise niedrige Free Cashflows ausweisen.
Ja, die Frage ist immer, die ich mir stelle bei solchen Geschichten, ist, wie sage ich mal, gut angelegt sind diese Growth Capex sozusagen?
Ja, das. Auch?
Also, was für ein Return wird denn dann?
Das ist eine andere Frage erzielt? Natürlich, ja. Ist natürlich auch immer so eine Sache, man sollte bei diesen ganzen Geschichten konservativ sein. Also gerade auch Aktienvergütung ist ja oftmals eine Option. Und wenn jetzt Stock-Based Compensation von 200 Millionen ausgeschrieben ist in den Financial Statements, dann muss es nicht heißen, dass es auch darum verwässert wird. Aber so grundlegend wird es ungefähr schon so hinkommen. Und genauso bei Growth CapEx, da macht es dann eben Sinn, eine Annahme zu treffen, die relativ konservativ ist. Und ja, in idealen Fällen gibt Management sogar eine Guidance in die Richtung, für was die CapEx benutzt wird. Aber natürlich muss man da dann tiefer einsteigen und auch sich überlegen, macht das Ganze Sinn? Ist das gut angelegt, wie du schon gesagt hast? Also ich bin kein Fan von traditionellen DCFs, weil ich mir einfach denke, mit den richtigen Eingaben kann man jede Firma mit einem DCF billig oder teuer dastehen lassen. Deswegen bin ich ein Freund von Inverse oder Reverse DCFs, also wo man dann eben ausgehend vom derzeitigen Preis oder Marktkapitalisierung eben sich ausrechnet, was für eine Wachstumsrate der Markt ungefähr einpreist. Das finde ich relativ sinnvoll, da man sich dann auch überlegen kann, macht diese Wachstumsrate einen Sinn oder ja, oder ist es eben überbewertet? Das ist so meine Hauptmethode zur Bewertung. Natürlich kann man sich auch noch die historischen Multiples anschauen. Das ist aber immer eine schwierige Sache, weil gerade wenn sich Firmen verändern oder wenn das Wachstum einfach in der Vergangenheit schneller war, kann man natürlich auf den 10-Jahres-Vergleich sich anschauen, dass sie jetzt billig bewertet sind. Aber wenn das Wachstum eben nicht mehr stimmt, dann ja, hat das ja auch einen Grund für diese niedrigere Bewertung. Deswegen denke ich, dass diese Inverse DCF schon ein guter Ansatz ist für Bewertung.
Im Endeffekt kriegst du dann beispielsweise raus, dass der Markt ein 10%iges Wachstum und Rendite da einpreist. Und wenn du aber, sag ich mal, aufgrund der zugrunde liegenden Fakten zu der Aussage kommst, dass eigentlich nachhaltig die noch für die nächsten 10 Jahre mit 20% zum Beispiel wachsen können, dann wäre das jetzt zum Beispiel ein Zeichen für dich für Unterbewertung.
Genau, ja.
Ja, und wo stellst du diese Unterbewertung fest? Also in welchen Ländern und Regionen schaust du? Schaust du Mid-Caps, Small-Caps oder bist du da eher breit aufgestellt?
Also ich bin da eigentlich relativ agnostisch, sag ich mal. Ich bin jetzt aber gerade das letzte Jahr auch viel in die Small-Cap-Richtung abgeschweift. Ende 2022 hatte ich zum Beispiel sehr viel Big Tech, aber ja, mittlerweile eigentlich nur noch Amazon davon. Genau, an sich von den Ländern bin ich hauptsächlich, ich sag mal, in den entwickelten Ländern unterwegs, hauptsächlich Europa und Amerika. In Emerging Markets traue ich mich nicht wirklich rein, aber an sich habe ich da jetzt kein spezifisches Beuteschema in welchem Land und in welcher Größe. Aber ja, also in den letzten Monaten habe ich schon deutlich gemerkt, dass ich gerade auch in Europa und gerade auch mit kleineren Sachen mehr interessante Sachen finde.
Weil da die Bewertungen zum Beispiel günstiger sind oder was ist da das Rationale bei?
Genau, also gerade in den USA ist ja mittlerweile das Bewertungslevel schon ziemlich hoch. In Europa hat man dagegen viel Pessimismus. Und was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt abseits von wirklich fundamentalen Bewertungen, mir ist aufgefallen, dass ich es nicht leiden kann, wenn zu viel, ich sag mal, Noise um eine Firma rum ist. Also als ich 2022 dann große Positionen in Microsoft, Amazon und so weiter hatte, da wird man halt bombardiert mit News und jeder hat eine Meinung dazu, jeder sagt was. Ja, ich habe für mich gemerkt, dass es einfach viel entspannter ist, wenn man kleine Nische nimmt oder eine große Nische und dort den Marktführer zum Beispiel hat, der aber jetzt keine riesige, der jetzt nicht die ganze Zeit besprochen wird von jedem Investment-Podcast und jedem Twitter-Thread und so weiter.
Auf jeden Fall kann ich gut nachvollziehen, weil gerade auch gute Analysen kosten halt auch viel Zeit. Ja. Und deswegen spielt das auch bei mir insbesondere auch auf die Portfoliogröße zurück, dass ich es nicht zu groß werden lassen möchte. Wie ist das so bei dir? Was bist du eher konzentriert oder hältst du deine Anzahl, sag ich mal, auch flexibel? Hast du da so einen Sweet Spot?
Also an sich denke ich, mein Sweet Spot sind so zwischen 15 und 25. Also schon einigermaßen konzentriert. In letzter Zeit schwankt das um die 20 rum. Also ich könnte mir auch vorstellen, auf 25 hochzugehen, gerade da ich jetzt auch in mehr Small Caps gehe. Ich denke, es ist auch irgendwo schon nochmal ein bisschen mehr Risiko, in kleinere Unternehmen zu gehen, auch einfach, weil jetzt irgendwelche Black Swan Events vielleicht schlechter verdaut werden können. Hatte ich jetzt bis jetzt noch keine großen Erfahrung damit gemacht. Aber ja, also ich denke so 15 bis 25 ist ein guter Sweet Spot. An sich variiert es auch sehr stark, wie ich mit einer Position anfange. Also es gibt Positionen, die fange ich mit 1-2% an. Es gibt aber auch welche, die ich dann mit über 5 oder bis zu 10% anfange. Das kommt eben auch auf die Firma an und wie attraktiv ich es gerade sehe. Und ja, auch auf Alternativen, ob gerade Kapital frei wurde, solche Geschichten. Und es kommt natürlich auch immer noch neues Kapital dazu, da ich eben ja auch noch am Anfang oder relativ am Anfang des ganzen Investing-Journeys bin und ja.
Lässt du die Werte dann auch laufen? Also was ist sozusagen dein Anlagehorizont? Oder sagst du, du verkaufst, wenn jetzt eine krasse Überbewertung herrscht? Oder bist du eigentlich so ein Buy-and-Hold-Forever? Wie schaut es da so aus?
Also an sich ist die Idee Buy-and-Hold-Forever. Hat bis jetzt noch nicht gut funktioniert. Also ich habe bis jetzt jedes Jahr deutlich mehr Turnover gehabt, als ich gewollt habe. Ich glaube, letztes Jahr hatte ich bei einem Portfolio von so im Schnitt 20 Werten, hatte ich, glaube ich, 10 Verkäufe und 10 Käufe. Also schon deutlich mehr Turnover, den ich haben will. Die Core-Positionen bleiben aber tendenziell schon. Also es gibt jetzt auch einige, die ich schon seit 2020 direkt habe oder einige auch aus 21 oder 21 weniger, aber aus 22 habe ich auch einige jetzt schon 3 Jahre. Also an sich idealerweise einen langfristigen Horizont. Aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, ich habe das gekauft und verkaufen ist nicht. Also wenn sich irgendwas in der Story ändert oder wenn ich einfach, wenn sich die Story ändert, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden, kann zu Verkäufen kommen. Oder einfach, wenn ich auch attraktivere Sachen finde. Aus Bewertungsgründen verkaufen habe ich in der Vergangenheit auch gemacht, war bis jetzt oftmals noch nicht die richtige Entscheidung, gerade wenn ich mir jetzt Microsoft anschaue vor einem Jahr. Fand ich zu teuer, steht jetzt deutlich höher. Aber gut. Deswegen versuche ich meistens, wenn jetzt eine Position nicht viel zu groß ist und überbewertet, auf Verkäufe aus Bewertungsgründen zu verzichten.
Gut, die Frage ist ja auch immer, was war die Opportunitätsrendite? Also wenn du jetzt mit dem Geld, was du da aus dem Microsoft-Verkauf dann ähnliche Rendite erwirtschaftet hast, dann wäre es ja gar nicht mal so eine falsche Entscheidung.
Ich überlege gerade, was es war. Also 2023 lief anfangs gar nicht so gut. Ich glaube, gegen August hatte ich gleich 2 Events, wo ich dann auch so ein bisschen an mir gezweifelt hatte, stellenweise. Da ist innerhalb von 2 Tagen sind 2 Positionen, die ich hatte, um 50% gefallen. Das war einmal Adyen und einmal NAPCO Securities. Und das war dann schon auch mal eine interessante Erfahrung während so einem Bullenmarkt, wo jetzt eigentlich alles hochgeht, einfach 2 solche Crashes zu haben. Im Endeffekt habe ich dann dorthin viel verschoben, ist im Endeffekt sehr gut aufgegangen, haben sich jetzt beide, also Adyen hat sich verdoppelt seitdem, NAPCO glaube ich plus 50%. Also da habe ich dann auch wieder sehr viel rausgeholt und auch im Endeffekt 2023 sehr gut abschließen können. Genau, ja.
Und dann scheint es ja nicht die falscheste Entscheidung gewesen zu sein.
Ja, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob das Microsoft war, der Verkauf, aber ja.
Ja, aber von der groben Theorie her ist ja, sag ich mal, einfach das Rational, was ich den Hörern auch mitgeben wollte, dass man das quasi auch immer berücksichtigen sollte, wenn man was verkauft und sag mal, wie man sein Geld umallokiert, dass man halt auch vom Risiko-Return-Verhältnis immer optimiert. Wenn man das natürlich möchte, als aktiver Investor würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das schon die Mission auch sein sollte. Und du hast ja auch durchaus eine Alpha-Depot in dem Sinne, dass du deutlich von der klassischen Benchmark, würde ich sagen, mal abweicht. Eine interessante Mischung aus Large und Small Caps und ein bisschen Werten, die man, sag ich mal, kennt, wie eine Amazon, aber auch kleinere Werte dabei. Viele Compounder, wie ich sie jetzt so nennen würde, gerade eine Constellation Software ist ja auch wirklich sehr, sehr gut gelaufen, sehr hoch gewichtet bei dir. Das ist also schon so ein Muster, was ich erkenne, dass dich das anspricht.
Ja. Also nochmal zu dem Thema zurück von wegen Verkaufen und Opportunitätskosten. Was ich da jetzt auch seit so 2022 angefangen habe zu machen, ist Tagebuch führen über Transaktionen. Also das finde ich extrem hilfreich, wenn man sich zu jedem Kauf oder zumindest mal jeder Verkauf und jede neue Position im Depot, wenn man jetzt jeden Monat einen Sparplan laufen hat, würde ich das nicht zu jeder Transaktion was schreiben natürlich, aber zu den großen Transaktionen finde ich es sehr hilfreich, wenn man sich einmal kurz aufschreibt. Also ich benutze dafür Notion. Einfach mal kurz ein paar Sätze schreibt, warum man gekauft hat. Und auch bei Verkäufen, warum man verkauft hat. Und dann kann man nach ein paar Jahren reinschauen und sieht auch, war das jetzt eine richtige Entscheidung oder warum ist die Entscheidung falsch gewesen? Und ja, einfach sich selbst accountable zu halten. Weil wenn man das Ganze nur im Kopf hat, ja, finde ich, kommen keine guten Resultate raus, weil man sich dann wieder ein bisschen umdichtet und wenn man es schwarz auf weiß hat, ist einfach besser.
Ich denke auch, also gerade wenn man, sag ich mal, also viele Investoren arbeiten dann doch aus dem Bauch heraus, haben irgendwo gehört, die Story hat sich gut angehört und auch, sag ich mal, die andere Fundamentalanalyse, die vielleicht jemand gemacht hat. Aber man sollte, glaube ich, auch für sich selber immer die eigene These dazu schreiben und was für einen die Kriterien sind, woran man diese These halt messen kann.
Ja.
Genau, jetzt habe ich eben schon dein Portfolio angesprochen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, von den Bewertungen kann ich manches nachvollziehen, manches ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile kein Kauf mehr, aber sag ich mal, wie du gesagt hast, die These stimmt noch sozusagen, deswegen hältst du es erstmal länger. Mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, bei so einer ASML Mercado Libre, die sehen ja augenscheinlich zumindest relativ am oberen Ende bewertet aus. Vielleicht magst du da so ein bisschen einschätzen, was das rational ist und wie du es auch im Verhältnis siehst.
Ja, gerne. Du hast ja auch vorhin angesprochen mit Compoundern. Das ist eben gerade der Punkt, wann verkauft man eine Aktie, ein Unternehmen, was jetzt seit Jahrzehnten, also gerade Constellation Software, läuft ja jetzt seit, ich glaube, 25 oder seit 20 Jahren mit 30% im Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, ich bin jetzt drin, habe eine große Position, die ist 50% im Plus. Ich habe noch einen Spin-off, also insgesamt wahrscheinlich 60% im Plus. Irgendwo ist die Bewertung noch okay, aber es ist jetzt nichts, wo ich wirklich nachkaufen würde. Aber auch nichts, wo ich jetzt sage, das Ding ist geht jetzt seitwärts für die nächsten 10 Jahre fundamental bewertet. Deswegen ist das auch so eine Frage, die mir stellenweise schwerfällt. Gerade eine Copa zum Beispiel fällt mir da schwer. Es ist keine große Position, aber ist auch wahnsinnig gut gelaufen eigentlich, seit ich investiert bin. Ist jetzt auch 60% im Plus, während der Markt, glaube ich, auf der gleichen Zeit 10% gemacht hat oder so. Und dann stellt man sich eben die Frage, wie viel Bewertung haben auch solche qualitativ sehr guten Unternehmen verdient? Und ja, natürlich kann man sich immer im Hinterkopf behalten, wenn ich jetzt verkaufe, habe ich erstmal noch die Steuer, die ich zahlen muss. Das würde ich immer noch im Hinterkopf behalten. Deswegen ist ja auch der große Vorteil von dem langfristigen Investieren ohne viel Turnaround, dass du keine hohe Steuerlast hast, die den Compounding-Prozess unterbricht stellenweise. Aber ja, gerade die Namen, die du angesprochen hast, ASML finde ich mittlerweile sehr sportlich bewertet. Gerade weil man hier auch eigentlich eine gute Idee hat, wie das Ganze laufen könnte, weil sie ja einen langfristigen, weil sie ja eigentlich mit diesen ganzen Halbleiterfabriken ja auch in Kontakt stehen und zusammen planen. Also sie haben da ja schon eine sehr gute Idee eigentlich, wie das langfristig laufen sollte. Und gerade als Monopol in der Größe, ja, ist schwierig, finde ich, da zu sagen, ob es jetzt sinnvoll ist, weiter drin zu bleiben. Also ich bleib bei diesen Unternehmen weiter momentan. Aber wenn sich das wirklich in irgendwelche Sphären begeben sollte, wo man dann sagt, ich sehe jetzt keinen wirklichen Weg, wie das Ganze noch irgendwie die nächsten 10 Jahre zumindest mal im Markt mithalten kann, dann würde ich auch über das Verkaufen nachdenken.
Vielleicht andersrum gedacht, was würdest du denn als attraktivsten aktuell in deinem Portfolio bezeichnen? Oder wo siehst du gerade Chancen, wo man nochmal aufstocken könnte? Oder was schaust du dir gerade an?
Ja, da kann ich auch einfach mal schauen, was ich letztes gekauft habe. Also der letzte Kauf, den ich gemacht habe, kommt tatsächlich aus Deutschland. Ich glaube, die letzten beiden sogar. Unter anderem die Froster AG, kennt wahrscheinlich der ein oder andere.
Ist natürlich bei mir im Gefrierschrank drin.
Bei mir auch natürlich. Die Dividende nächste Woche wird auch wahrscheinlich wieder reinvestiert. Entweder in die Ware oder in die Aktie. Genau, ist eine sehr spannende Story, finde ich, weil es eben im Lebensmittelbereich meiner Meinung nach schwierig ist, weil viele Unternehmen einfach sehr viel eingepreist haben, weil Investoren diese Sicherheit schätzen. Ich habe mir im Zuge der Analyse auch mal jetzt die großen Dickschiffe wie eine Nestle oder eine Unilever angeschaut. Die haben über die letzten 10 Jahre eigentlich fast kein Wachstum und sind trotzdem mit 20 Mal EBITDA und so weiter bewertet. Also finde ich aus Value-Investing-Prinzipien schwer nachzuvollziehen. Und stattdessen haben wir jetzt eine Froster, die mit ungefähr 10-mal Earnings, Owner-Earnings bewertet ist, die aber trotzdem mit der Hauptmarke die letzten Jahre weit über 10% gewachsen ist. Man hat hier die spezielle Situation, dass sie noch ein margenschwaches Geschäft haben, um die Kapazität die Manufacturing Capacity, die sie eben nicht für die Hauptmarke brauchen, zu benutzen, dass die nicht leer steht. Und das hat eben das gesamte Umsatzwachstum auch so ein bisschen gehindert. Aber gerade da jetzt die Hauptmarke mittlerweile schon dominant ist im Umsatzmix und auch generell haben sie eben auch einen guten Burggraben, finde ich, im Lebensmittelsektor, da sie eben die einzigen sind, die wirklich dieses Reinheitsgebot haben, also wirklich auf Nachhaltigkeit achten, wo es auch wirklich authentisch rüberkommt. Und das, finde ich, ist auch ein interessanter Markt, weil eben auch viele in die Richtung umdenken. Und diese ganzen Wachstumsfantasien muss man eigentlich meiner Meinung nach nicht wirklich bezahlen mit der derzeitigen Bewertung. Wenn man sich den Free Cashflow anschaut, muss man beachten, dass sie momentan zu viel verdient haben durch Working Capital Änderungen. Aber auch wenn man die rausrechnet, kommt da eine sehr gute Bewertung raus, finde ich. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist das wahrscheinlich so eine der interessantesten Sachen gerade. Muss natürlich aufpassen, ist sehr illiquide. Gibt auch stellenweise Tage, wo einfach keine einzige Aktie gehandelt wird. Aber ja, das ist eben auch so einer der Nachteile oder Vorteile, je nachdem, wie man es sieht, von diesen Familienunternehmen ohne wirkliche Investor Relations Aktivitäten. Ja, muss man sich eben einfach auf die Fundamentaldaten fokussieren und sollte nicht auf irgendwelche, nicht erwarten, dass man auf irgendwelche Hypes aufspringt oder solche Sachen.
Ich habe auch gesehen, du hast A.O. Johansson mit drin. Ist auch ein Name, der auf Twitter immer aufgepoppt ist. Ich bin da gar nicht drin. Vielleicht magst du kurz teilen, worum es da geht.
Ja, A.O. Johansson ist eine dänische Firma. Sie sind ein Distributor. Ich glaube, auf Deutsch wäre es ein Großhändler von Industrial Supplies und auch Plumbing. Sie haben hier hauptsächlich in Dänemark ein Geschäft. Also ihr Business sind auch deswegen von der Marktkapitalisierung mit um die 200 Millionen Euro relativ klein. Haben hier aber so 30% Marktanteile und sind auch noch familiengeführt. Haben einen langfristigen Anlagehorizont, haben jetzt auch die letzten Jahre sehr viele Growth Investments gemacht, haben ein vollautomatisiertes Warenlager, haben vollautomatisierte Läden, wo dann Handwerker, ich glaube, innerhalb von einer Stunde in jedem Winkel von Dänemark eins aufsuchen können, sind hier eben einfach sehr gut aufgestellt. Und auch ein weiterer Vorteil ist, dass sie sehr viel Real Estate selbst haben, also dass sie nicht auf irgendwelche Mieterhöhungen achten müssen. Sie sind eben einfach sehr gut langfristig denkend aufgestellt. Und da ist jetzt auch die Situation gewesen, dass es jetzt sehr viele Rezessionsängste gibt und sie einfach auch sehr gut bewertet sind. Genau, und da habe ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten bin ich investiert. Genau, ja. Ist eigentlich eine sehr interessante Story. Was ja auch noch interessant werden könnte, was eigentlich jetzt nicht meinen normalen Investments entspricht. Es könnte passieren, dass das Unternehmen verkauft wird, da der Gründer über 80 ist und keinen wirklichen Nachfolger hat fürs Unternehmen. Das heißt, könnte es eventuell auch in ein paar Jahren, wenn leider aus irgendwelchen Gründen der Gründer von uns gehen sollte oder zurücktritt vom Unternehmen, ja, ist jetzt etwas, was ich normalerweise in meinen Investment Cases nicht versuche mit aufzunehmen, weil ich ja langfristig eigentlich investiert bleiben will. Aber das wäre in dem Fall auch dann noch eine zusätzliche Upside.
Ja, spannende Sache. Du hattest vorhin angesprochen, dass du natürlich erst am Anfang deiner Investmentkarriere noch stehst und die geht ja auch noch ein gutes Stück, aber dafür ist natürlich interessant, was denn deine Ziele sind. Wo möchtest du langfristig hin? Warum investierst du eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe keine konkreten Ziele, was auf jeden Fall mal dieses obligatorische Ziel von finanzieller Freiheit kann man nennen. Aber ja, ansonsten einfach langfristig meine Altersvorsorge, weil ich meine, die staatliche Altersvorsorge wird, wenn ich sage mal in Rente gehen will, nicht mehr existieren oder zumindest nicht in irgendeiner Weise, wo es mich vernünftig unterstützen könnte. Dazu funktioniert das System einfach nicht. Und deswegen ist einfach der Hintergedanke, mich selbst abzusichern, mich nicht abhängig werden zu lassen, erstens von der Altersvorsorge von der staatlichen und zweitens auch von einem Job nicht. Ich möchte irgendwann nicht in der Situation sein, dass ich auf meinen Job angewiesen bin in höherem Alter. Genau, einfach diese Freiheit, selbst entscheiden zu können, ist der große Treiber.
Ja, auf dieser Reise macht man natürlich Fehler und da ist natürlich spannend, was du daraus gelernt hast. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler bislang bezeichnen?
Ja, also mein größter Fehler, würde ich sagen, wenn wir jetzt mal die Zeit nehmen, ich sag mal vor meiner jetzigen Strategie, 2021 habe ich sehr viele Fehler gemacht. Einerseits bin ich auf die Tech-Bubble mit aufgesprungen, habe dort sehr überbewertete Sachen gekauft, wie eine Teladoc oder eine Fiverr. Bin dort auch sehr gut auf die Nase gefallen. Des Weiteren habe ich sehr viel China gehabt zu der Zeit, was ähnlich gut gelaufen ist. Hier habe ich einerseits bei der Tech-Bubble einfach die Bewertung komplett ignoriert. Habe Profitabilität sehr falsch betrachtet. Also gerade bei den beiden genannten Unternehmen Fiverr und Teladoc wurde Bewertung halt in Adjusted EBITDA gemessen. Und natürlich ist es dann schön, wenn ein Unternehmen profitabel ist, aber wenn es eben dann für 50-fach Adjusted EBITDA gehandelt wird oder noch mehr, dann ist es eben sehr schwierig, da irgendwie den Erwartungen hinterherzukommen. Und da habe ich eben dann viel darüber gelernt und auch über diese ganzen Financial Engineering-Geschichten, was alles in solchen Sachen dabei ist, auch vor allem Aktienvergütung, ist bei den ganzen US-Tech-Werten ja auch exzessiv. Genau, also dieser stärkere Fokus auf richtige Profitabilität und auf Bewertungen auch. Bei China habe ich gelernt, dass politische Risiken durchaus relevant sein können. Gerade auch diese ganze Regulatorik-Geschichte, die 2021 da aufkam, als dann auf einmal Tencent und Alibaba jeweils natürlich freiwillig 100 Milliarden Renminbi an soziale Ungerechtigkeit gespendet haben und so weiter. Also das sind dann eben Risiken aufgrund der politischen Lage. Ja, und auch wenn sie billig aussahen, wenn eben kein Vertrauen in den Markt ist, ist es eben auch kein Investment. Und das habe ich auch für mich gelernt. Also 2021 hat mich sehr geprägt, weil man kann natürlich über alle Fehler lesen, aber im Endeffekt muss man sie einmal selbst machen, dass man sie auch wirklich verinnerlicht. Und ja.
Ja, aber man hat ja auch hoffentlich auch Erfolge, die das dann wieder aufwiegen. Was war da vielleicht dein größter Erfolg?
Ja, mein größter Erfolg, wenn wir jetzt mal fundamental dran gehen, also an Rendite gemessen, ist Adyen. Da war ja eben, wie schon angesprochen, war da dieser große Crash, weil der Markt auf einmal sehr irrational gehandelt hat. Also die Situation war wie folgt, Adyen war sehr hoch bewertet und war mir auch tatsächlich eigentlich zu teuer, aber ich fand es Unternehmen gut und habe eine kleine Tracker-Position gemacht mit so einem halben Prozent, glaube ich. Und Adyen ist jetzt auch nicht sehr stark vertreten bei der Investor Communication. Also es ist ein niederländisches Unternehmen und sie tun auch nur zweimal im Jahr reporten. Haben dann auch schon angekündigt, dass sie Wachstumsinvestments machen werden und verstärkt in Personal investieren. Das geht natürlich kurzfristig auf die Profitabilität und sieht dann erstmal schlecht aus. Das kam dann auch so und der Umsatz ist nicht gewachsen. Der Markt hat irgendwie 20% erwartet und das Ding ist halt um 50% abgestürzt. Im Endeffekt waren das alles Sachen, die kommuniziert waren. Und ja, war einfach nochmal so ein Punkt, wo der Markt meiner Meinung nach sehr irrational gehandelt hat. Also es war verständlich, dass sie einen Abverkauf hatten, aber eben nicht von 50-60%. Und dann auch diese Chance für mich zu sehen, zu analysieren und auch an meinen Investment Case festzuhalten. Und dann auch so belohnt zu werden, würde ich sagen, war schon ein großer Erfolg. Gerade auch, weil ich stellenweise auch Kritik bekommen habe dafür. Und ja, tut dann einfach auch gut, wenn sowas dann auch funktioniert.
Ja, so soll es sein. Das finde ich ist auch eins der reizbaren Sachen am Investieren, dieser akademischen Erfolg, den man erzielen kann, wenn man seine Arbeit richtig gemacht hat und dann sieht, dass es tatsächlich auch aufgeht.
Ja, genau. Bei Amazon war es vielleicht eigentlich ähnlich tatsächlich. Die habe ich auch verstärkt nachgekauft, 2022 am Ende, als eben jeder pessimistisch war, weil negativer Free Cashflow von 10 Milliarden durch die ganzen Wachstumsinvestments und ja, ich glaube, die Amazon-Geschichte muss ich jetzt nicht aufbereiten, ist ja jedem bekannt wahrscheinlich, ist auch ähnlich gut gelaufen und hat auch stellenweise viel Kritik gegeben. Und ja, das war auch ein gutes Learning, dass man eben ein bisschen zuversichtlich sein sollte über seine eigene Analyse und sich nicht so viel über andere Meinungen geben sollte.
Sehr cool. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende fast angekommen. Denn ja, wir sind durch alle Fragen gut durchgerackert. Wir haben aber noch natürlich immer die Empfehlungen und Investoren lesen ja in der Regel gern und da würde auch ich dich natürlich fragen, ob es da irgendein Buch gibt, was dich persönlich besonders vorangebracht hat und was du auch unseren Hörern auf jeden Fall empfehlen solltest, dass man es mal gelesen haben sollte.
Ja, absolut. Also ein Buch, was mich am meisten geprägt hat, ist auf jeden Fall 100 Beggars von Chris Meyer. Das habe ich um die Zeit 2022 gelesen und hat tatsächlich meinen Investmentprozess sehr verändert. Also das war gerade am Top von der Tech-Bubble, als meine Vorstellung von einem 100-Bagger ein Hypergrowth-Software-Business zum Beispiel gewesen ist. Und dann kommen Beispiele wie Cintas Corp und andere langweilige Businesses, die einfach konstant einen guten Wettbewerbsvorteil haben, vom Management geführt sind, hohe Kapitalrenditen erwirtschaften und einfach eben gute Geschäftsmodelle sind, ohne viel Schnickschnack außenrum. Und gerade auch diese Realisierung hat mir da sehr geholfen. Genau. Und in 100 Baggers gab es auch noch ein Kapitel zum Buch Outsider CEOs, was ich auch empfehlen kann. Da geht es eben um 8 Case Studies von CEOs, die eben Sachen anders gemacht haben wie der normale CEO, die eben sehr besonders agiert haben über einen langen Zeitraum. Also zum Beispiel in der Zeit, wo Buybacks absolut nicht die Norm waren. Ich glaube, in den 70ern in den USA hat dann ein CEO sein komplettes MMA-Team nach einem Marktcrash gefeuert und hat von einer sehr stark MMA-getriebenen Strategie auf darauf umgeschichtet, allen Cashflow in Buyback zu stecken während der Crash-Bewertung. Und solche Geschichten sind einfach 8 sehr interessante Case Studies, die ich jedem empfehlen kann, mal durchzulesen.
Ja, kann ich nur bestätigen. Habe ich auch beide gelesen, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Und sind deswegen natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Ebenso auch wie natürlich dein Substack und die Socials, falls man mehr von dir lesen möchte. Und ja, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sie ist ja noch erst am Anfang. Vielleicht können wir in ein, zwei Jahren noch mal drüber sprechen, wie es sich dann verändert hat. Und ja, vielen Dank aber erstmal. Und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
Ja, danke, hat mich gefreut. Und ja, gerne in ein paar Jahren noch mal. Hat mir gefallen, hier zu reden. Es ist für mich ein bisschen ungewohnt, immer noch auf Deutsch zu reden, da ich hauptsächlich auf Englisch unterwegs bin. Aber ich hoffe, dass man, dass es alles gut rüberkam. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
Sehr gut. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de/community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tim.